Hallihallo und herzlich willkommen zur 53. Folge unseres VR-Podcasts. Ich begrüße euch ganz herzlich und mir gegenüber sitzt natürlich auch wieder der Hanni.
Hallöchen.
Und der hat, bevor wir mit unseren Infos beginnen, noch eine kleine Spezialinfo.
Ja, eine Info in eigener Sache. Und zwar haben wir ab sofort einen YouTube-Channel. Und auf diesem YouTube-Channel werden wir in unregelmäßigen Abständen, oder plane ich zumindest, in unregelmäßigen Abständen, ja, Let's Plays und Bonusmaterial zu unserem Podcast zu veröffentlichen. Aktuell, zur heutigen Episode, gibt es schon ein wunderbares Let's Play zu dem Spiel, was wir später vorstellen wollen. Und ja.
Ja, ich habe auch schon kurz reingeschaut und ich kann das nur jedem ans Herz legen. Die Qualität ist fabelhaft und ist auch ganz amüsant von Zeit zu Zeit.
Auf unserer Internetseite gibt es einen Link dazu für die Leute, die es über YouTube selber nicht finden. Könnte vielleicht passieren.
Also Daumen hoch und den Kanal abonnieren.
Auf jeden Fall.
Kommen wir jetzt zu den interessanten Infos dieser bzw. der vergangenen Woche. Hanni, fang mal an. Du hast da ein ganz interessantes, neues oder wieder mal ein neues Kamerasystem gefunden.
Ja, wir nennen es einfach mal Azelpix.
Ja, wir sind uns da noch nicht ganz einig, wie es ausgesprochen wird.
Azelpix Studio One Kamerasystem. Und zwar geht es darum, die Aufzeichnung und das vor allem das Streaming von Live-Events. Und dafür gibt es dann demnächst dieses Azelpix-System, was aus mehreren Kameras besteht.
Ja, je nachdem, ob man eine komplette 360-Grad-Rundumsicht haben möchte oder nicht, sind Weitwinkelkameras.
Genau, bis zu 6 Weitwinkelkameras und daraus werden dann mehrere virtuelle Kameras erzeugt und so, dass man einen Rundumblick hat.
Ja, sie loben halt ihre besondere Qualität, die sie ja damit erreichen wollen. Ich glaube, pro Kamera, was ist das? 4K?
Ist das 4K?
Ich bin gerade auch am überlegen.
4096 mal 2880.
Also genau, 4K wahrscheinlich nicht. Also. Ja, und ich meine, wir hatten ja letztes Mal auch schon so ein Kamerasystem wieder vorgestellt oder so ein Dienst, der ja sagt, in 5 Jahren müssen die Sachen so sein, als wenn wir live dabei wären. Ich meine, das ist jetzt ein weiterer Schritt dahin. Ganz interessant, bevor ich dich gerne weiterreden lasse, war, dass die Qualität auch mit der Kabellänge, der Anschlusslängen zu tun hat. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hattest, dass also die Framezahl einbricht, je länger das Anschlusskabel ist.
Ja, das ist ja, war ja schon immer so, ne?
Ja, das kenne ich jetzt nicht unbedingt. Also,
nein.
Du sagst, immer schon bei Kameras oder auch bei anderen? Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich hier 50 Meter HDMI-Kabel in meiner Wohnung verbaut habe?
Naja, solange es funktioniert, natürlich nicht, klar.
Ja.
Also, ja, gute Frage. Prinzipiell,
also das heißt,
HDMI ist es natürlich.
Das heißt, es würde jetzt auch hier so sein, dass man sich vorher für die Framezahl entscheidet, weil das 50-Frames-Signal nicht störungsfrei mehr übertragen wird bei so einer langen Kabellänge. So habe ich es doch zu verstehen und nicht, dass von alleine, wie bei einem PlayStation-Spiel, die Framerate einbricht.
Ja, ich denke nicht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, nee. Also eigentlich entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Und dann denke ich mal, kann ich vorher auswählen, welche Framerate ich übertragen möchte. Mhm. Klar, dass durch kürzere Kabel mehr Daten gehen, ist irgendwo schon immer so gewesen.
Das ist das. Störungsfreier, oder?
Genau.
Ja, okay. Selbst.
Und das hast du natürlich auch bei HDMI-Kabeln. Ein längeres Kabel,
ja,
also, besteht natürlich die Gefahr, dass es irgendwann nicht mehr geht ab einer bestimmten Länge, je nachdem, was für eine Qualität dein Kabel hat. Oder
richtig, ich musste auch schon das eine oder andere Kabel austauschen, ja. Um dann tatsächlich dauerhaft ein störungsfreies Signal in meiner Wohnung komplett zu verteilen.
Ja.
Ja, also ich kann nur hoffen, dass solche, sag ich mal, Kamerasysteme oder Streamingdienste zunehmen, weil das ist ja doch wichtig, dass die Qualität gerade in dem Bereich zunimmt.
Das ist richtig.
Sie reden ja auch noch ein bisschen von Low Budget. Also sie bezeichnen sich immer noch, dass sie irgendwo für kleinere Produktionen oder kleinere, ja, ich sag mal, Events auch noch
bezahlbar sind.
Ja, genau, bezahlbar sind. Das ist das Richtige. Ja, ich würde sagen, muss man mal weiter beobachten, wenn man die ersten Videos sieht. Es gibt da ja auch dieses Portal, wo man sich, glaube ich, ein paar Videos anschauen kann. Und warten wir das mal ab. Ja, das war das Zeichen das für die nächste Info.
Das Übergangssignal.
Aber nicht, dass du jetzt glaubst, dass das immer kommt. Und zwar gibt es eins unserer ersten getesteten Spiele in unserem VR-Podcast. Mittlerweile auch für den PC. Honey, was kannst du uns dazu sagen? Ja, viel ja nicht, aber...
Ja, viel muss man auch nicht sagen. Aber es...
Ja, um was es sich handelt, sollten wir
vielleicht sagen. Ja, Batman Arkham VR heißt es.
Richtig.
Darum handelt es sich, genau. Und es war ja erst als PlayStation-Exklusivtitel irgendwie angekündigt und ja, dann hieß es irgendwann, soll für den PC später erscheinen und so weit ist es dann jetzt gekommen. Es ist jetzt für den PC erschienen.
Und zwar für die Systeme der HTC Vive und der Oculus Rift.
Ja.
Ja, und der Preis liegt bei knapp 20 Euro.
Den kennen wir ja schon.
Ja, ja, aber ursprünglich haben wir ja mal mehr bezahlt.
Nein.
Waren wir bei 20 bei der PlayStation? Ich
dachte
34.
Nein, damals. Wir waren bei 20.
Ja, dann will ich jetzt meinen. Dann packe ich meinen Schmach wieder ein und.
Nein.
Gehe in die
Schämlich-Ecke. So schlimm war es nicht.
Nein, aber.
34 Euro für eine Stunde Spielzeit.
Ja, das wollte ich ja sagen, dass das hätte ich jetzt dann nochmal zum Besten gegeben. Aber eben. Okay.
Wobei eine Stunde Spielzeit bei dem Titel natürlich auch ein bisschen unfair ist.
Ja.
Das sagen zwar viele, aber. Ich denke, 2-3 Stunden kann man sich da schon schön mit beschäftigen.
Auch ja, mit den Rätseln.
Ein bisschen, ja, mit den Rätseln und wenn man so wie du gerne ein bisschen an Knöpfen rumspielt und so. Und
Figuren rumbewegt und dreht und so weiter. Das stimmt natürlich.
Batarangs wirft und so weiter.
Ja. Es gibt auch einen PC-Launch-Trailer, also wer da Interesse dran hat, einfach mal googeln. Dann findet er ihn im Netz. Unsere nächste Info stimmt uns vielleicht etwas traurig, da möchte ich aber kurz mit Hanni drüber diskutieren, nämlich er hat herausgefunden bzw. recherchiert, dass die Investitionen für VR zurückgehen.
Ja, das ist sehr traurig, finde ich auch. Ist die Frage, woran liegt das? Also die Investitionen, die Investoren sind nicht mehr bereit in VR zu investieren, weil das Interesse scheinbar nicht da ist.
So könnte man sagen. Es ist ja so, dass in verschiedenen Quellen berichtet wird, dass im ersten Quartal 2017 weniger Geld investiert wurde, wie jeweils in den Quartalen 2016. Das heißt also jetzt nach 5 Quartalen praktisch das Schlechteste. Ich habe aber dafür auch eine Begründung. Gerade in der zweiten Quelle, die wir uns durchgelesen haben, wird das ja ein bisschen mehr differenziert und auf die Startups ja auch. Ja, zurückgeführt. Da wird ja dann eine Zahl von 800 Millionen angesprochen, die es letztes Jahr noch gegeben hat bei Startups und so weiter. Ich bin aber der Meinung, die Zeit der Startups ist jetzt so langsam bei VR auch vorbei. Wir haben jetzt eine leicht gefestigte Technik, die bei den großen Playern auch angekommen ist, sei es jetzt Google, Samsung, Microsoft, Sony und so weiter, Facebook. Und die entwickeln das jetzt konsequent weiter und da gibt es gar kein so großes Interesse mehr jetzt als kleiner Start-Upper da noch was zu machen. Den 35. Handschuh, den 48. Brillenidee, die sich nicht durchsetzen wird, weil die Großen sich den Markt aufteilen, sondern nur in der Hoffnung, dass man die Neuentwicklung, dieses Feature, was man in seiner Brille drin hat, dann aufgekauft wird von einem der Großen. Die Zeit ist, glaube ich, jetzt ebbt so langsam ab und ich glaube, das ist mit einer der großen Gründe, warum jetzt auch die Investitionen gerade in diesen Bereichen, die Startups, wie es in der zweiten Quelle ja beschrieben wurde, ja nachlässt. Das ist meine hoffnungsvolle Interpretation dieser Situation.
Ja, das heißt, wir brauchen gar keine großen Investitionen mehr für...
Nicht in Startups unbedingt.
Ja.
Weil an den wichtigen Dingen wird geforscht, da sitzen große, ich hätte fast gesagt große Jungs, große Jungs dran, die da jetzt auch Gas geben, denke ich, für die kompletten Brillen 2.0, will ich es jetzt mal so übergreifend bezeichnen. So diese ganzen kleinen Dinge mit den, wir hatten ja, wie oft haben wir über eine Tracking-Möglichkeit gesprochen, über eine Verbesserung der Bilddarstellung mit den tollsten Kniffen. Dafür brauchte man natürlich die vielen kleinen Entwicklungsschmieden. Nur jetzt sind wir irgendwo an dem Punkt, jetzt haben sich die brauchbaren Sachen herauskristallisiert und die müssen jetzt marktauglich und, perfektioniert oder zumindest zu Ende entwickelt werden. Und das ist jetzt so, glaube ich, mein Grund. Und ich könnte mir vorstellen, aber das würde jetzt natürlich eine tiefere Recherche bedeuten, wenn man das jetzt mal auf andere Techniken vergleicht, dass es da auch nicht anders aussehen wird. Also dieser Boom, jeder was Neues zum VR beitragen zu wollen, der ist, glaube ich, definitiv so langsam abgeebbt, weil die breite Masse ist jetzt mit der ersten Generation, die breite interessierte Masse ist jetzt mit der ersten Generation an Brillen versorgt und freut sich sicherlich auf neue Entwicklungen, die da jetzt auch schon in den Startlöchern stehen, aber über was haben wir nicht schon alles berichtet? Was soll da noch kommen?
Ja, ja, klar.
Also ich meine, wir freuen uns über jede Überraschung, aber dass 20 Leute gleichzeitig an einem Tracking jetzt noch arbeiten zukünftig, das ist ja auch dann irgendwann nicht mehr wirtschaftlich. Und das ist ja auch ein Kerngedanke, wenn du eine Entwicklung startest, wo du Geld für brauchst. Zum einen, wo du Geld für brauchst und Investoren suchen musst, aber auch, wenn du Investor bist, ja nicht mehr rein investierst in das 20. Tracking. Wenn ich weiß, dass Microsoft und Sony schon am Inside-Outside-Tracking arbeiten, dann unterstütze ich ja keinen kleinen mehr, weil die Idee ist ja nicht mehr die neueste dann.
Wäre natürlich mal interessant zu erfahren, wie viel die großen Unternehmen denn
richtig
investieren in die Voranschreitung der.
Ja. Aber auch da, glaube ich, wäre jetzt ein gewisser Rückgang durchaus verständlich und normal, weil erstmal diese Kernbrille oder diesen ersten Schuss zu entwickeln mit allen Anstrengungen, damit auch ein gewisser Release eingehalten werden kann, dass man jetzt irgendwo es ein Stück weit zurückfährt, um halt auch in eine wirtschaftliche Zone zu kommen, in der man mit Sicherheit bei VR bei den Großen noch nicht ist, ist auch nachvollziehbar. Für mich ist wichtig, dass nicht die Entwicklung irgendwo stagniert dahingehend, wie zum Beispiel beim 3D-Fernsehen, dass man dann irgendwann mal hört, die Produktion wird eingestellt oder sowas. Von daher beunruhigt mich jetzt diese Nachricht jetzt noch nicht so sehr.
Okay.
Wir haben ja auch Gegenteilige. Es werden 200 Spiele dieses Jahr kommen und was weiß ich nicht, was wir schon alles in den letzten Wochen ja auch gesagt haben. Von Elektroschocks über Datenhandschuhs und dergleichen.
Ja
und
gut, das ist natürlich das Wichtigste, dass die Spiele, die
Ganzkörperanzüge,
dass Spiele und Anwendungen entwickelt werden.
Ja, damit die Leute bei der Stange bleiben. Und ich denke, wenn die User dabei bleiben, dann wird die Entwicklung auch in vielleicht gemäßigter Geschwindigkeit, aber wird, denke ich, weitergehen. Ja, du merkst schon, sehr emotionales Thema.
Ja, du bist...
ich will das nicht wahrhaben.
Nein, du willst es nicht, genau.
Und habe, denke ich aber auch.
Ich denke auch.
Nicht ganz unbegründete Nein, ja. Argumente.
Ich denke auch.
Warum so eine Nachricht uns jetzt nicht schockieren sollte.
Ich habe diese Woche noch etwas Interessantes gefunden. Ist vielleicht nicht die brandaktuellste, neueste Info, aber ich fand es ganz interessant. Und zwar gibt es ein Programm für den PC, mit dem ja fast jedes beliebige PC-Spiel auch in VR gespielt werden kann. Oder zumindest gibt es eine sehr lange Liste von aktuellen und auch den bekanntesten Spielen, die sehr gut unterstützt werden. Und zwar heißt dieses Programm Vorpex, würde ich es jetzt mal aussprechen. Also VORPX, kostet 30 Euro und damit kann man halt auch Spiele, die nicht VR oder keinen VR-Modus besitzen, mit seiner Virtual Reality Brille, also der Oculus Rift oder der HTC Vive spielen. Ja, unter anderem wird auch ein Kinomodus geboten für Spiele, die man vielleicht nicht unbedingt in VR spielen will. Das kann es also auch. Wäre schön, wenn das so einfach geht.
So teuer ist es ja auch nicht.
So teuer ist es nicht. Nee, aber wenn das scheinbar so einfach geht mit einem Zusatzprogramm, dann verstehe ich nicht, warum nicht mehr bestehende Spiele auch gepatcht werden.
Ja.
Beziehungsweise, ja, ist sowas vielleicht auch für die PS4?
Ich denke, das hat mit den Mindestanforderungen zu tun.
Denkst du, die sind höher als bei reinen VR-Spielen?
Ja,
oder Spielen, die,
weil die VR-Spiele
eine VR-Funktion halt mitbringen.
Für VR optimiert werden, also bewusst Dinge weggelassen oder reduziert werden, damit die Rechenleistung der Mindestanforderung der Grafikkarten, über die ja schon so viel diskutiert wurde, ausreichen. Und wenn du jetzt aber das volle Programm, sicherlich werden auch irgendwelche Routinen drin sein, um die Textur etwas abzuschwächen und sowas, klar. Aber ich denke, du wirst da nur richtigen Spielspaß haben, wie es ja tatsächlich, wie du sagst, bei einigen Spielen ja auch positiv bewertet worden ist, haben, wenn du auch eine richtigen, ja, wie sagt man, Monster-Grafikkarte in deinem Rechner hast. Deswegen, glaube ich, scheidet das für Konsolen im Großen und Ganzen aus. Ja gut, und auch beim PC.
Ja, bei PC-Spielen gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, die Anforderungen runterzuschrauben. Da gibt es ja Innovationen in der Regel.
Genau.
Jede Menge Einstellungsmöglichkeiten, um auch schwächere PCs zu unterstützen. Und das ist natürlich bei Konsole
schwierig. Ja, und beim PC ist ja auch so, ich sag mal, das ist ja auch wieder was, sicherlich nicht für den normalen User, sondern der auch interessiert daran ist, der eh ein kleiner Freak, will ich mal sagen, ist. Und ich glaube, für den ist eh eine Grafikkarte, die Mindestanforderungen für VR, zum Beispiel für die Oculus, stellt, nicht unbedingt das, was er wahrscheinlich in seinem Rechner hat. Also von daher dürften bei den Leuten, die dieses Programm benutzen, noch ein bisschen Power-Reserve, Rechen- oder Grafikprozessormäßig Reserve vorhanden sein. Mhm. Aber ich finde es so interessant, dass das praktisch dieses Programm in diese Spielarchitektur so eingreift, dass praktisch die 3D-Daten, die ja vorhanden sind, sie werden ja nur dann halt zweidimensional dementsprechend in dem Moment aufbereitet, zugreifen kann und praktisch dann die 3D-Welt im Prinzip, ja, ich sag mal, in dem Moment in Echtzeit generieren kann. Ich meine, letztendlich, klar, wenn du dich in einem normalen Spiel rumdrehst, siehst du auch sofort das andere Bild. Es muss dann halt nur dann halt auch ja 3D-mäßig aufbereitet werden.
Ja gut, die 3D-Informationen sind ja auch vorhanden, genau.
Sind vorhanden, sonst würde es im 2D-Bild auch nicht funktionieren. Also letztendlich ist es ja fast, also ich spinne jetzt mal, ich kenne also
es ja nicht. Es gibt aus. Ja auch eine ganze Latte an Hobby-Entwicklern, die
ja, aber
irgendwelche Patches.
Aber letztendlich ist es doch eigentlich nur ein Steuerungsproblem, oder
wie siehst du das?
Du musst doch in erster Linie jetzt, lass uns mal das anhand einem Beispiel, zum Beispiel Call of Duty nehmen. Da tust du mit dem linken Analogstick doch im Prinzip, wie wild kannst du um dich rumschauen, nach unten, nach oben, wie du möchtest. Und du brauchst doch eigentlich nur dem Ergebnis zu, also die Veränderung ist eigentlich nur, dass du durch deine Kopfbewegung diese Steuerung des linken Analogsticks ausführst. Oder wo ist der Unterschied in dem Moment jetzt erstmal?
Das ist der einzige Unterschied,
ja. Die 3D-Darstellung, ist klar, das ist logisch, ja. Dass du zwei unterschiedlich aufbereitete Bilder brauchst, das ist ganz klar. Aber das ist ja anhand der Informationen, die vorhanden sind, weil ein 3D-Effekt in 2D-Spiele zu bringen, das haben auch schon andere Programme ja vorher geschafft.
Nee, stimmt, das ist eigentlich der einzige Unterschied.
Also, ja, wenn man mal so drüber nachdenkt.
Der Kopf ist der Analogstick.
Ansonsten ist das Programm schon wieder teuer, merkst du, für 30 Euro. nein, also das muss ja auch erstmal sauber funktionieren.
Ja, vielleicht können wir da auch mal was programmieren. Für 60 Euro.
Ja, besser funktioniert. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube aber bei unserer nächsten Info hat es nicht so viel mit Steuern zu tun, was im Punkto VR dort eingebunden wird. Wir waren uns ja erst ein bisschen strittig, ob wir diese News oder diese Info kurz bringen wollen. Ich möchte nur trotzdem kurz erklären, wer alles so auf so einen Zug, auf diesen VR-Zug aufspringt, obwohl das eigentlich meiner Meinung nach gar nichts mit VR, wie du ja gesagt hast, auch schon gesagt hast, nicht zu tun hat. Und zwar geht es darum, dass ein chinesisches Unternehmen, Jing, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, eine Drohne erfunden hat oder eine Drohne gebaut hat, die man jetzt mit einer VR-Brille fliegen kann, wäre jetzt schon absolut die falsche Aussage.
Weil?
Ja, weil man ja eigentlich nur in der First-Person-Perspektive das Bild der Kamera in die VR-Brille eingeblendet kriegt. Also ist ungefähr so das Bild, was du früher am Smartphone hattest, was du mit deine Drohne gesteuert hast, kriegst du halt jetzt in die Kamera. Dass das natürlich toll, sicherlich einen tollen Effekt hat und gut wirkt, ist klar. Aber was ganz klar ausgeschlossen wird, man kann sie jetzt nicht steuern dadurch. Also erstens habe ich keine Rundumsicht. Ich kann mich also nicht, während die Drohne vielleicht automatisiert fliegt, hier überall rumgucken und wie so ein Adler oder wie ein Passagier am Adler dann so mich um die eigene Achse drehen. Zum anderen kann ich aber auch nicht, wie es zum Beispiel bei Eagle Flight ist, irgendeine Steuerung dadurch übernehmen. Insofern, ich kriege eigentlich nur ein Video abgespielt in der Ich-Perspektive und das hat zumindest meiner Meinung nach mit VR jetzt nichts zu tun.
Mit VR direkt nicht, richtig. Ich hatte mir jetzt ein bisschen erhofft, dass man eine Rundumsicht ermöglicht hat und eventuell eine weitere, größere Sicht in alle Richtungen, dass man die Drohne damit nicht steuern kann. Das habe ich aber jetzt nicht wirklich erwartet. Ich weiß nicht, warum das jetzt so was Besonderes ist.
Nö,
weil das gibt's schon, ich habe es auch selbst schon ausprobiert, schon vor 2 Jahren. Und es war wirklich nicht sehr spektakulär. Und deswegen hatte ich mir jetzt hiervon ein bisschen mehr erhofft, wenn die das schon so groß an die große Glocke hängen.
Ja.
dass man zumindest vielleicht, ja, in eine andere Richtung gucken kann. Oder,
oder die Kamera sich bewegt.
Ja, genau.
Selbst wenn sie nicht 360 Grad ist, dass aber die Kamera vielleicht in einem beweglichen Aufhängung
dass die Kamera sich mitbewegt.
Ja, motorisiert ist.
Das wäre halt schön gewesen.
Ja. Aber naja, so ist nicht. Gehen wir halt einfach zu unserer nächsten Info.
Erfreuliche Infos erreichen uns diese Woche aus Japan. Bei Sony läuft es weiterhin sehr, sehr gut. Die PlayStation VR verkauft sich planmäßig ja weiterhin sehr gut und besonders in Japan.
Besonders, weil die anderen sich eigentlich überhaupt nicht verkaufen.
Genau. Interessanterweise noch nicht mal Samsung.
Die mobile Version von Samsung, die Gear VR?
Ja, vielleicht erstmal, also 91,3% der VR-Headset-Benutzer oder Besitzer haben ein Sony-Headset und dagegen gerade mal 5,5% ein Samsung-Headset.
Ja.
Und stolz. Ja, HTC und Oculus sind eigentlich fast
zusammen
nicht erwähnenswert. Genau.
Also das ist schon, finde ich, interessant, dass da tatsächlich, man muss ja auch unterscheiden, dann die PC-User völlig VR-los sind.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, in Japan gibt es auch weniger PC-User. Das wird vielleicht auch ein Grund sein. Denn Japaner oder generell, glaube ich, ja, die Asiaten, wo ja auch diese ganzen tollen Konsolen ursprünglich herkommen, bevor Microsoft sich eingemischt hat, sind natürlich ein Konsolenvolk.
Das stimmt.
Und die waren schon immer ja Konsolenvolk und werden es wahrscheinlich dann auch bleiben.
Ja.
Und ja, ist halt ein japanisches Unternehmen und das wird dann auch unterstützt. Ich denke, viele werden auch einfach so denken, ich unterstütze die japanische Wirtschaft.
Ja. Ich meine, mit nunmehr bis Ende Februar mit 915.000 verkauften VR-Einheiten von Sony. Ich meine, klar, 1 Million, ich finde es wahnsinnig viel. Andere sagen vielleicht im Massenmarkt, ui, noch nicht. Ich meine, dagegen stehen jetzt schon, was hatten wir gesagt, wie viel verkaufte PlayStation 4s? Das waren, glaube ich,
60 Millionen.
Ja, richtig. Und 18 sollen noch dazukommen im Jahr 2018. Bis 2018, Entschuldigung.
Was, 18 Millionen?
18 Millionen ja, noch. Also okay. Die haben von 20 Millionen auf 18 reduziert, die Verkaufserwartung pro Jahr. Ja, aber
ich denke, bei den PlayStation VR-Brillen sind wir jetzt bei über 1 Million knapp.
Ja.
Ja, also das kann sich ja auch schon sehen lassen innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr.
Und man muss ja jetzt so weit gehen, wenn du jetzt ein Spiel produzierst, das jetzt, ich komme wieder in die Hoffnungsecke,
ja,
wenn du jetzt ein Spiel normal für die PlayStation entwickelst, scheiden sich ja die Geister schon mal noch. Also ich sag mal, du entwickelst Call of Duty, natürlich ist das ein AAA-Titel, ist logisch, aber trotzdem, ich sag mal, die Hälfte der Menschen sagen, damit will ich gar nichts zu tun haben. Will ich nicht, brauche ich nicht, will was anderes. Aber ich denke mal, bei dem, wenn du jetzt einen guten VR-Titel entwickelst, wo es ja immer noch nicht so richtig viele gibt, ich meine, heute stellen wir ja mal wieder noch einen vor, aber auch das ist ja wieder nur ein kleines Exposé einer möglichen großen Spiele-Szenario. Wenn du jetzt einen richtigen, sag ich mal, das klingt immer so klischeehaft, aber AAA-Titel jetzt als VR-Titel machen würdest, bin ich der festen Überzeugung, dass auch fast die Millionen der Leute das kaufen würden, weil sie ja drauf warten, auf sowas. Also insofern, ich glaube, wenn du jetzt was Gutes für VR rausbringst, würden auch, weiß ich nicht, 90% oder so der VR-User zuschlagen, weil sie haben ja nicht die Brille gekauft, um sich die Brille anzuschauen, sondern sie möchten ja mit der Brille schauen.
Ja.
Das gibt mir halt dann nach wie vor immer noch Hoffnung, dass auch dann so 1 Million trotzdem noch für Entwickler interessant ist. Und es wird ja, denke ich, auch weiter steigen, wenn der Preis fällt, wohlgemerkt. Ich denke, wir sind jetzt wieder bei einem Punkt angekommen. Ich meine, wir philosophieren jetzt vielleicht, aber dass eine gewisse Preissenkung dann jetzt nochmal wieder einen Schub geben könnte. Weil ich glaube, die Leute, die jetzt 3,99 dafür ausgeben wollten, der Markt ist jetzt abgeschöpft.
Ja, ich denke, das wird aber nicht mehr so lange dauern.
Ja, nö, bin ich voll deiner Meinung, richtig. Ja. Weil mittlerweile, ich sag mal, sie wird dann bald 1 Jahr alt.
Naja.
Bitte? Ja. Irgendwann,
also, ja.
Dann wäre bei mir schon wieder der Zeitpunkt, wenn ich sie bis dahin nicht gekauft hätte, dass ich erst in der zweiten Runde einsteige.
Ja.
Weil die zweite Runde ja definitiv ja wahnsinnig, ob jetzt Sony überhaupt noch eine zweite Runde hat, sei mal dahingestellt, aber ich hoffe es doch sehr. Aber die wird es ja doch nochmal wahnsinnige Verbesserungen geben in Bildqualität, in Tracking und so weiter.
Ja, viele, die bis jetzt gewartet haben, werden wahrscheinlich auch tatsächlich auf diese Killer-App warten.
Ja.
Denen vielleicht sogar noch die 399 Euro egal wären, aber denen vielleicht einfach das Spieleangebot auch nicht zusagt. Was auch verständlich ist.
Ja, ja, richtig.
Ja.
Naja. Aber dennoch eine ganz positive Info, denke ich.
Also Sony, denke ich, wird auch weiterhin investieren in VR. Auch wenn andere vielleicht nicht mehr so viel investieren.
In die Startups investieren, ja.
Ja. Auch investieren möchte scheinbar Adobe. Zumindest haben sie eine große Ankündigung gemacht, nachdem ja vor kurzem Facebook 3D-Kameras vorgestellt hat, die mit denen volumetrische 360-Grad-Aufnahmen möglich sind, also die dann später auch begehbar sind, hat Adobe jetzt eine große Ankündigung gemacht, sie könnten das auch ohne 3D-Kameras schaffen. Also jedes beliebige 360-Grad-Video auch begehbar machen.
Volumetrische Videos, da sollte man vielleicht noch kurz ein Wort drüber verlieren, weil ich hatte tatsächlich, bevor wir uns dieser Info gewidmet haben, ja, ich sag mal, diese Phrase war mir noch nicht zu Gehör gekommen. Also, sag mal was dazu.
Naja, im Prinzip habe ich ja alles gesagt. Also es sind Videos, die mittels 3D 360-Grad Kameras aufgenommen werden, also auch eine gewisse Tiefe haben und
ja, es wird praktisch ein künstlicher 3D-Raum generiert, der nachträglich praktisch, wenn ich mal plump formulieren darf, mit dem echten Video als Textur belegt wird. So muss man es sich ja ein bisschen vorstellen. Weil es geht ja, letztendlich darum, wenn ich das...
Prinzipiell schon, ja.
Es geht ja im Prinzip darum, die Kamera war ja an einem festen Standort. Du als nachher VR-Nutzer kannst dich aber in diesem Kamera-Bild-Videoszenario aber räumlich bewegen.
Korrekt.
So, und das ist ja mit dem eigentlichen Kamerabild ja nicht möglich, sondern es muss ja dann digitalisiert werden, es muss erfasst werden. Ja,
genau,
zumindest und müssen ja auch die Texturen, sage ich mal so,
Objekte eingescannt werden oder
dass sie von links und rechts. Da gibt es übrigens ein sehr schönes Video von Adobe. Einfach mal googeln, das ist nicht lang, es heißt Adobe Motion Parallax Demo 1080. Ist eine Minute 20 lang, da sieht man das nämlich, dass erst einer mit einer normalen Kamera durch die Gegend läuft, dann sieht man die Tracking-Punkte, die Software da aus der Kamera rauszieht, dann gibt es eine skurrile Abbildung, die dann, glaube ich, dieses 3D-Rendering oder was weiß ich veranschaulichen soll und dann sieht man praktisch das fertige Produkt. Und jetzt käme genau meine Frage an dich, ob du das vielleicht weißt. In dem Video oder auch in anderen Videos wird immer nur, sag mal, bewegt sich der VR-Brillenträger immer, sagen wir mal, mit dem Kopf so mal einen halben Meter nach vorne oder mal einen Meter zurück.
Wie weit kann man gehen,
oder? Es wird ja nicht möglich sein, dass du 3 Meter nach vorne gehst, weil dann fehlen dir ja einfach Texturen.
Und womöglich noch um die Ecke, ne?
Ja, dann fehlen dir ja einfach Texturen oder Darstellungen, die ja aus dem ursprünglichen Kamerawinkel gar nicht sichtbar waren. Und zaubern kann die Software ja nun auch noch nicht.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist
eine
gute Frage, kann ich dir jetzt nicht sagen, ne?
Und dem eigentlichen Gros, wenn du jetzt sagst, das ist ein bewegtes Video, musst du ja auch folgen. Oder muss ja irgendwie automatisiert sein. Aber ich könnte mir halt vorstellen,
dass... Das wird sich wahrscheinlich dann auf, keine Ahnung, 2 Quadratmeter beschränken.
Ja, aber wenn du dir jetzt mal vorstellst, so ein Museumsgang oder so, der geht mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit dort durch und du hast halt die Möglichkeit... Ich meine, in dem Moment, wenn du vielleicht anhältst, muss das Video nicht wieder laufen, kann ja dann im Standbild die Daten im Prinzip weiterverwenden. Hast dann die Möglichkeit, ein bisschen näher mal links zu den Exponaten ranzugehen, mal ein bisschen näher rechts an die Exponate ranzugehen. Also praktisch das Gefühl, dass du da bist. Ich meine, es wird irgendwo dann wieder das natürliche Ende haben. Du wirst dann nicht die Statue von der hinteren Seite dir angucken können. Das geht nun mal dann nicht. Dazu müsste dann ja alles 3D gerendert und getrackt sein. Aber wenn das eine gewisse Automatisierung hat, dass man tatsächlich da ein System hat, finde ich das eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Trägt mit Sicherheit dazu bei, ein natürlicheres Gefühl bei so einer, ja, ich sag mal, Museumsbesuch zu haben. Ist halt so, als wenn du in so einem kleinen Wägelchen sitzt und wirst durchs Museum gekarrt, kannst aber die ganze Zeit doch ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen nach vorne dich bewegen und so und siehst halt nicht nur ein 3D-Video, wo du praktisch merkst, dass du wie am Stativ, weißt du, was ich meine? Also man, wie auf dem Stativ sitzt man ja normal fest beim 360-Grad-Video. Man merkt ja richtig, dass der Kopf völlig zentriert ist. Wenn ich aber jetzt in einem, so einem, sag ich mal, so einem Durchgang bin und ich kann auch mal mich links in den Sessel bewegen oder rechts in den Sessel und dazu passt dann die Optik auch. Das sind ja manchmal nur Dezimeter, die dann das Gefühl dir geben. Dann glaube ich, tut das unheimlich dazu beitragen, dass du das Gefühl hast, dass du doch ja, ein Stück weiter immersiv vor Ort bist.
Ja, dürfte das Ganze deutlich angenehmer gestalten, kann ich mir vorstellen. Ja, ein angenehmeres Gefühl. Auch für mögliche Filme oder demnächst.
Ja, oder, auch zum Beispiel, richtig.
Serien, wie es sie ja schon gibt, aber ja, also man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass man gefangen ist in seiner Position, das stimmt, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Für so einen Museumsbesuch würde ich mir weiterhin, glaube ich, wünschen, dass das dann voll animiert ist, weil da erwartet man ja dann doch vielleicht noch Zusatzfunktionen und irgendwelche zusätzlichen Infos.
Halt eine Fahrt durch einen Botanikgarten oder irgendwie sowas.
Ja.
Ja, da erwartest du auch nicht zusätzliche Infos, ich weiß.
Da hätte ich dann gerne so Textfelder, die ich anklicken kann und mir die Blumen.
Ja, aber gehen wir mal zurück zu unserer Shopping-App.
Ich dachte, du wolltest zurück zu unserer Kölner Dom-App. Da wäre es auch ganz cool gewesen.
Ja, aber da gibt es sehr viel Winkel und Ecken und sowas, das führt ja auch zu Problemen. Aber so eine Shopping-App zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, du bist natürlich hier zwischen den Regalen. Und in dem Moment, wenn du das Produkt dann ja eh fixierst oder anklickst oder wie auch immer, kriegst du das ja dann animiert als Einzelprodukt vor dir und kannst damit rumspielen mit deinem Motion Controller. Aber so der Gang durch die Regale könnte dann, ich sag mal vorsichtig, kaufeinladender sein. Aus meiner Lieblingsrubrik haben wir natürlich auch wieder eine Info diese Woche. Und zwar geht es um die Konkurrenz von HoloLens Meta 2. Es wurde in der Vergangenheit behauptet, dass die Meta 2 eventuell besser sein könnte wie die HoloLens. Dazu gibt es ja auch einige Videos im Internet.
Bei geringerem Preis.
Bitte?
Bei
deutlich geringerem Preis. Also ist ja gerade mal ein Drittel. Und jetzt gibt es, ja, wie soll man sagen, erste Tests oder Anwender, die, also ich meine, nach wie vor ist es ja ein Entwicklerkit, was man kaufen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ist ja im Prinzip schon mehr oder weniger die fertige Brille. Auch das Design und alles, das sieht ja schon schick aus.
Naja, ich meine, schick kann man sich drüber streiten. Nein,
fertig durchstylt aus. Ob es dann schick ist, das ist was anderes. Ich meine, der ganz große Vorteil zu HoloLens, das haben sie ja wohl auch eingehalten, ist ja das deutlich größere Sichtfeld. Das ist ja bei HoloLens auch, sage ich mal, das größte Manko. Aber es gibt auch ein Defizit, was sich jetzt aufgetan hat. Und da sind wir ja bei dem Lieblingsthema von Hani.
Oh ja. Das finde ich, gerade bei einem neuen Produkt muss das jetzt nicht mehr sein. Ne? Auch trotzdem der Preis so günstig ist, in Anführungsstrichen.
Mit über 1000 Euro noch, also.
Genau, aber ja, das Tracking. Das Tracking ist ja doch eine sehr, sehr wichtige Sache, wie ich finde. Und was auch zu einem besseren Erlebnis beiträgt und das sollte schon funktionieren.
Das ist das, was zu einem theoretisch dann auch bei Augmented Reality realen Erlebnis dann beiträgt. Also man sieht...
Genau, richtig. Gerade bei Augmented Reality, denke ich, ist es noch ein Ticken wichtiger als bei Virtual Reality.
Also man sieht es sehr schön in den Videos zu Meta 2. Da hüpfen dann so ein bisschen die Gegenstände im Raum rum. Also auch wenn es dann immer nur 5 cm links und 5 cm rechts ist, aber das wirkt irritierend und ich glaube, wenn ich da die Brille aufgehabt hätte, würde es mich auch richtig stören. Ich meine, da wird jetzt nicht weiter drauf so eingegangen, sondern einfach nur, was heißt nicht weiter drauf eingegangen? Also Überschrift mangelhaftes Tracking, okay, das sollte reichen. Aber da hat die HoloLens doch einen riesen Vorteil. Also da scheint das Tracking ja, zumindest jetzt auch nach vielen, vielen Tests, ja super zu funktionieren. Und die Videos, die man da sieht, wenn man da so die Lemminge quer durch den Raum sich ihre Brücken und Treppen bauen sieht, da ruckelt und wackelt eigentlich fast nichts. Man hat ab und zu mal einen Bildausfall. Da gibt es dann aber dann meistens Gründe für. Aber so selten, dass man doch eigentlich sagen kann, das ist schon top. Ich hatte auch das Gefühl, das kann natürlich jetzt nur ein subjektiver Eindruck sein und auch an der Aufnahme liegen, dass die Grafik oder beziehungsweise die Einblendung, so muss man es ja sagen, bei der HoloLens irgendwie schärfer, natürlicher oder klarer und deutlicher ist wie jetzt bei der Meta 2. Aber ich glaube, das kann man letztendlich erst wirklich beurteilen, wenn man sie beide aufgehabt hat. Das ist jetzt nur so ein Empfinden. Ich meine, klar, der Preisunterschied ist schon eine Hausnummer, aber ein funktionierendes System erwartet man, denke ich, auch für 1.000 Euro dann.
Ja, aber du sagtest ja, es ist ja erstmal noch nur ein Entwickler-Kit.
Richtig,
und genau. Sie arbeiten ja.
Weil es gibt auch so noch überhaupt nicht fürchterlich viele Anwendungen dafür. Also da muss ich sicherlich noch einiges tun. Und
also es besteht noch Hoffnung.
Insofern können Sie auch dran arbeiten. Du sagst natürlich, klar, die Brille ist bei weitem nicht so schick wie die HoloLens. Das ist natürlich der Sache
geschuldet. Da kann man sich natürlich auch drüber streiten. Ne? Es hat was.
Ja, okay. Es sieht ein bisschen so aus. Ich dachte mir, wie so manche Science-Fiction-Filme, wo manche so Visierhelme aufhaben oder so. Aber das ist natürlich dem geschuldet, dem größeren Sichtfeld einfach. Du musst ja die Kamera so platzieren, dass sie auf dem Display ja dann praktisch die Projektion dir wiedergeben, dass du für ein deutlich größeres Sichtfeld als bei der Oculus praktisch die Einblendung halt dann auch wahrnimmst. Also insofern sieht das Ding jetzt schon ein bisschen unförmig aus, aber ich denke mal, dass man damit irgendwo durch die Natur draußen laufen oder in der Öffentlichkeit rumlaufen, das wird ja auch noch ein bisschen hin sein.
Ja.
Also für die eigenen vier Wände, denke ich mal, ist es jetzt egal, ob du die Meta 2 aufhast oder die PlayStation VR-Brille. Also das sieht beides gleich behämmert für einen Fremden oder Außenstehenden aus.
Solange du keine Gäste einlädst, alles egal.
Ja, genau. Dann läufst du bei Augmented Reality halt alleine durch deine vereinsamte Wohnung.
Ja.
Mit den vielen Lemmingen natürlich.
Du kannst dir ja dann virtuelle Freunde einblenden.
Genau.
Alles kein Problem mehr. Für alle HTC Vive-Besitzer, die einen Wohnsitz in China haben oder aus China importieren möchten, haben wir jetzt noch eine Kaufempfehlung. Weiß ich nicht, können wir das so nennen?
Gut, erstmal würde ich sagen, ja.
Ein Tipp. Empfehlen können wir es, wir haben es natürlich selbst nicht getestet, aber ab diesem Monat schon ist das Eye-Tracking-Modul A-Glass erhältlich, also irgendwann diesen Monat soll es kommen und damit können alle Vive-Benutzer ihre HTC Vive aufrüsten und haben dann ein funktionierendes Eye-Tracking inklusive Foveated Rendering.
Ja.
Heißt es, glaube ich.
Das ist mal genau beim Punkt. Wofür brauche ich denn ein funktionierendes Eye-Tracking?
Für Foveated Rendering.
Genau. Und was tut dieses Foveated Rendering?
Ist dafür zuständig, dass die gute Grafik in deinem Sichtbereich ist und außerhalb des Sichtbereiches die schlechte Grafik ist. Grob gesagt.
Okay. Heißt für HTC-Nutzer in letzter Konsequenz?
Die brauchen eventuell nicht mehr so eine starke Grafikkarte oder haben eventuell eine bessere Grafik demnächst.
Genau, richtig.
Für nur 220, waren es Dollar oder Euro? Dollar.
Dollar.
Chinesische, nee, US-Dollar.
Ja,
chinesische Dollar.
ja. Das ist ja genau der Kern der Geschichte. Wie verbessere ich halt den Grafikfaktor bei VR, und da haben wir ja in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, dass da dieses Eye-Tracking entwickelt wird, und jetzt finde ich es eigentlich ganz interessant, dass jetzt hier praktisch auf ein bestehendes System ein Dritthersteller ein kompatibles, ja, sag ich mal, Zubehör-Hardware entwickelt hat, die auf bestehende Programme, Spiele, wie auch immer, so eine Veränderung ausübt, dass dann die Textur im Sichtbereich höher wird, beziehungsweise Rechner, die früher nicht geeignet waren, die haben es ja mit dem Laptop ausprobiert, der gerade mal 45 Bilder pro Sekunde geschafft hätte, dann flüssig 90 Bilder mit der entsprechenden Software dann halt laufen hat mit diesem Eye-Tracking. Und das ist dann schon mal beeindruckend.
Ja, ist interessant, dass die Anwendung selber überhaupt gar nicht dafür optimiert sein muss, scheinbar.
Richtig, genau. Wie das praktisch, der Zugriff praktisch von diesem tollen chinesischen Produkt dann auf das Spiel geführt wird. Das ist mir auch ein bisschen schleierhaft, aber wir wollen ja hier nicht mehr Fragen als Antworten aufdecken. Insofern bleibe ich jetzt damit mal hinterm Berg. Als Nachteil wird eigentlich nur beziehungsweise man darf es eigentlich nicht als Nachteil bezeichnen, aber als es hat natürlich immer zwei Seiten, die Medaille. Diese ganze Geschichte hat natürlich eine gewisse Latenz, zieht nach sich. Mit 5 Millisekunden wird sie angegeben und der Redakteur, der das ausprobiert hatte, meinte aber, dass er im Prinzip subjektiv überhaupt nicht feststellen konnte, ob jetzt dieses Rendering eingeschaltet ist oder nicht. Nicht bezogen auf die Grafikverbesserung, sondern auf die Latenz.
Ja.
Insofern klingt das, was man bis jetzt erfahren konnte, eigentlich sehr positiv.
Ja, ich finde, das liest sich auch ganz gut.
Und wenn das ein wirklicher Mehrwert ist, die Installation muss man zwar manuell selber vornehmen, ist aber, glaube ich, mit so 2 Plastikeinlagen oder was das da ist, noch akzeptabel.
Einen weiteren USB-Anschluss braucht man. Das würde ich als echten Nachteil.
Ja, aber bei HTC, hast du ja noch welche frei.
Richtig, genau.
Bei der Oculus wäre es ja schwierig, bei 7 bis 12.
Deswegen gibt es den auch nicht für
Oculus. Die maximale Anzahl von 256 USB-Ports überschritten hat mittlerweile.
Ja, genau.
Ja, aber ich denke, das ist ein tolles Feature. Und wenn man da jetzt noch ein paar Tests drüber hört, dass das wirklich eine merkliche Qualitätsverbesserung hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere nochmal die, ich sag mal, 200 € in die Hand nimmt. Und
für alle, die nicht in China wohnen und auch nicht in, interessiert sind, das Gerät zu importieren, erscheint das Ganze auch im 3. Quartal in Europa.
Genau. Und von daher denke ich, ist das mal ein, ja, sollte man es, ja, Gadget kann man es eigentlich nicht nennen.
Ein Zubehör. Also
ein Zubehör.
Ein sinnvolles
eine Entwicklung,
Zubehör.
Die, denke ich, sehr positiv zu bewerten ist.
Ja. Bevor wir nun zur Spieleempfehlung kommen, kommen wir zu einer neuen Rubrik unseres Podcasts. Und zwar haben wir schon Namen dafür. Die PlayStation VR-Spiele der nächsten Woche.
Genau, das hat sich ja beim letzten Podcast so ein bisschen eingeschlichen. Das ist mir ja gleitend vom Thema über das Thema praktisch zur Spielevorstellung gekommen.
Mir gefällt der Titel noch nicht, wir müssen uns da was überlegen. Ja. Aber auf jeden Fall.
What's next?
Nächste Woche erscheint ein Spiel für PlayStation VR namens Gnock, wenn es denn so ausgesprochen wird. Und auch dabei handelt es sich ähnlich wie bei den Spielen, die wir letzte Woche für diese Woche vorgestellt haben.
Für diese Woche vorgestellt haben und ja auch gleich vorstellen werden.
Genau, um ein Rätselspiel, was tatsächlich auch so ein bisschen ähnlich funktioniert wie Static, was wir jetzt gleich vorstellen werden. Also man hat eine Kiste, die man sich von allen Seiten angucken kann und muss dort, die man allerdings in dem Fall auch aufmachen kann, innen drin und außen rum und überall sind Hebel und Schalter und Rätsel zu lösen. Und ja, es sieht ganz spannend aus. Es gibt eine Demo dazu. Auf der Demo-Disc, die, ich weiß nicht, ob auf der, die dabei lag oder auf der, die man runterladen kann. Auf jeden Fall gibt es eine Demo zu dem Spiel. Und ja, ich fand die Demo ganz spaßig und werde es mir mit Sicherheit kaufen. Für PlayStation Plus Mitglieder ist das Vorbestellen wieder etwas günstiger. Das Spiel selber kostet 15,99 € und Plus Mitglieder sparen jetzt nochmal 10%, wenn man sich innerhalb der nächsten 3 Tage oder 2 Tage entscheidet.
Richtig. Interessant ist vielleicht noch die Grafik zu erwähnen. Nicht wie bei dem Spiel Statik, was wir ja gleich vorstellen, sondern hier ist es eher eine etwas verspielte Grafik.
Genau, eher mehr so die... Ich glaube, es gibt auch keine richtige Story dazu, also mehr so die Familiengrafik, das familienfreundlichere Spiel.
Richtig, so ein comichaft ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, aber
es hat so ein bisschen, diesen japanischen Spielshow. Japanischen Spielshow-Touch.
Ja, richtig, genau.
Ja, trotz der bunten Kindergartengrafik werde ich mir das Spiel gerne anschauen und eventuell haben wir es ja nächste Woche schon in der Empfehlung. Wenn es denn empfehlenswert ist. Nun kommen wir aber erstmal zur Empfehlung von dieser Woche. Ich habe mich ausführlich damit beschäftigt, dass sag's gerne nochmal, wir haben einen YouTube-Kanal, auf dem könnt ihr euch das anschauen, wie ich dieses Spiel gespielt habe und getestet habe. Und ja, es heißt Static diese Woche. Das heißt auch nächste Woche noch so, aber unser Spiel diese Woche heißt Static und es ist ein Rätselspiel, es spielt in einem Labor. Man ist gefangen genommen worden, praktisch von diesem Doktor. Ich weiß gar nicht, hat er einen Namen? Wahrscheinlich hat er einen Namen, den ich mir nicht gemerkt habe, weil ich so aufgeregt war. Mit einem verpixelten Gesicht. Und ja, der hält uns dort gefangen und macht Tests mit uns. Scheinbar Intelligenztests. Wie das Ganze endet, möchte ich natürlich nicht verraten. Aber ja, es ist ein wirklich schönes Spiel. Und ich würde fast sagen, dass es nochmal mein zuletzt bestes Spiel ablöst als aktuell bestes PlayStation VR-Spiel.
Obwohl das ja auch schon nicht schlecht war. Waren wir ja schon sehr begeistert.
Ja, ja.
Also jedes Spiel ist sicherlich etwas minimalistischer. Nicht in seiner Komplexität der Rätsel, aber in seiner Umgebung einfach. Also noch minimalistischer. Nicht nur ein Raum, eine Ecke, sondern eine Kiste.
Eine Kiste,
natürlich, ja. Tut der Raum sein Übriges dazu,
selbstverständlich. Man ist natürlich auf dem Stuhl gefesselt und kann sich nicht frei bewegen, aber und die Hände sind in dieser Kiste gefangen. Es gibt aber durchaus auch Rätsel, die außerhalb der Kiste sich abspielen, wo man dann ja auch Dinge außerhalb der Kiste steuern und bewegen kann, muss, um diese Rätsel zu lösen. Aber das sieht man dann selbst. Ich will da nicht zu viel verraten. Ja, du hast mich gerade irgendwie...
Habe ich dich rausgebracht? Das tue ich so häufig, das tut mir wirklich leid. Daran müssen wir arbeiten. Nein, aber es ist ja schon so, dass das Grundprinzip ist erstmal, du musst deine Hände befreien, die in der Kiste gefangen sind. Und das ist verbunden mit einem Intelligenztest, aber eine größere Geschichte dahinter gibt es ja nicht, obwohl ja immer so verbindende Elemente noch versucht werden einzubringen. In dem Zuge vielleicht kurz nochmal wieder der Hinweis, auch das Spiel ist nur auf Englisch mit englischen Untertiteln.
Ja, ja gut, es gibt natürlich eine Geschichte. Es wird nicht wirklich aufgelöst, warum man dort diese Rätsel lösen soll, muss. Aber ja, es gibt natürlich eine kleine Geschichte, die auch eigentlich ganz nett aufbereitet ist und ja, teilweise lustig, teilweise auch ein bisschen beängstigend. Also es gibt auch durchaus Stellen, wo man zusammenzuckt. Aber ja.
Aber mir schien die Motivation bei dir sehr hoch diesmal. Nie, dass nicht nur daran liegt, dass du ein Let's Play gemacht hast, sondern auch, weil die Art der Rätsel und Kniffe dich schon gefasst haben. Du sagst ja, es wird ja auch schwieriger zum Ende hinaus.
Ja, so, es ging recht locker flockig los und die ersten Rätsel sind auch noch relativ einfach zu lösen. Aber so spätestens ab dem fünften Rätsel braucht man dann schon mal, also ich brauchte zumindest etwas länger. Vielleicht habe ich mich ein bisschen dumm angestellt an der einen oder anderen Stelle. Man steht dann auch schon mal auf dem Schlauch natürlich, weil man einfach sich an irgendetwas festbeißt, wo man dann denkt, da muss es weitergehen und dann ist es dann doch die falsche Richtung. Das passiert natürlich. Hatte ich jetzt so bei anderen Rätselspielen, die mir doch immer auch, was unser zuletzt best bewertetes Spiel, wie hieß es? I Expect You to Die.
Richtig.
Was einfach doch noch ein Ticken zu leicht war.
Mhm. Ja. Ja, wir sehen schon, unser Hanni ist hier der Rätselfuchs.
Ja, insgesamt beinhaltet dieses Spiel 9 Rätsel plus ein paar Zwischensequenzen, wo man dann auch noch Knöpfchen drücken muss, was aber ja, das treibt die Geschichte halt voran, aber ist nicht weiter schwierig oder ja, wichtig, wie man sich dort verhält. Aber ja,
ich hatte mir ja auch ganz kurz dein Let's Play angeschaut. Du hast von, ja, wenn man überhaupt von einem kleinen negativen Punkt sprechen kann, gesagt, dass du das Tracking der Hand gefühlt zur Kiste nicht ganz hundertprozentig passt. Hat sich das im Laufe deiner Spielerfahrung nochmal gebessert? Also durchs Neukalibrieren war es ja nicht, war es zwar besser, aber ja nicht direkt weg, das Gefühl. Oder ist das einfach so, dass du nach einer halben Stunde dann so drin bist, dass das dann auch egal ist?
Ja, da da denkt man da nicht mehr drüber nach. Das ist so. Also es hat sich nicht verändert. Ich habe immer mal wieder probiert, zwischendurch zu kalibrieren und aber ja, es fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, aber man vergisst das sehr schnell, weil man dann einfach so mit diesen Rätseln beschäftigt ist. Ja, die Grafik ist sehr schön gemacht, finde ich.
Ja.
Vor allem, wenn man in dem Spiel drin ist. Auf den Videos kommt das nicht so gut rüber, aber haben sich wirklich viel Mühe gegeben. Und auch bei der Erstellung der Rätsel haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Also
definitiv. Also das war ich schon beeindruckt, wie viele verschiedene Ideen die hatten, ein Rätsel aufzubauen und das teilweise in dieser kleinen Kiste zu verpacken dann auch.
Und sind wirklich alle komplett unterschiedlich und kein Rätsel gleich dem anderen in irgendeiner Art und Weise. Also
da muss man sicherlich ein großes Lob aussprechen, dass das tatsächlich so geklappt hat bei dem Spiel.
Klar, und ich würde mir auch hier wünschen, dass das Spiel ein Ticken länger noch gewesen wäre, vielleicht doppelte Menge.
Ja.
Also ich habe jetzt 3 Stunden in etwa gebraucht zum Durchspielen für diese neuen Rätsel. Und nochmal 3 Stunden wäre halt schön. Dann wäre ich schon sehr, sehr, sehr zufrieden.
Ja, okay.
Auch wenn es dann immer noch kein ganzes vollwertiges Spiel wäre. Und kostet 19,95 €.
Die Gefahr ist ja dann gegeben, dann, wenn man dann versucht, zu viel Content zu machen, dass dann die Qualität nachlässt. Also das könnte ich mir vorstellen, das musst du ja erstmal hinbekommen, jetzt dann auch noch weitere Videos wieder.
Okay.
Also nicht Videos, sondern
Rätsel.
Sequenzen hinzubekommen.
Gut. Steckt natürlich dann noch ein bisschen Entwicklerarbeit hinter. Klar. Ich denke, das ist auch nicht so einfach, sich diese Rätsel in der Komplexität, die sie da vorhanden sind, auszudenken. Muss ja auch alles funktionieren nachher. Und darf auch nicht zu schwierig sein. Also ich denke, so Rätselspiele, da so einen guten Mittelweg zu finden, ist nicht so einfach.
Ja. Ich meine, es gibt ja auch nicht so die üblichen Schwierigkeitsgraden, die man einstellen kann, leicht und schwer. Das ist ja auch bei solchen Spielern immer etwas schwieriger, definitiv die Balance da zu finden. Aber definitiv, denke ich, eine Empfehlung hast du ja schon am Anfang vorweggenommen.
Definitiv empfehlenswert und auch wenn ich das natürlich jetzt, eigentlich würde ich sagen, guckt euch unseren YouTube-Kanal an, aber eigentlich solltet ihr das Spiel selber spielen.
Ja, das ist natürlich ein Punkt. Dieses Let's Play hat natürlich schon eine hohe Spoilergefahr, also nicht nur Gefahr, sondern spoilert natürlich schon viel. Also wer Interesse hat, das Spiel zu spielen, der sollte es tatsächlich erstmal selber spielen und sich vielleicht nachher das Let's Play anschauen und darüber ein bisschen schmunzeln.
Oder nur an einer Stelle dann, wenn man selbst nicht weiterkommt vielleicht.
Kommt. Ach, dann hilft ein Video auch.
Ja, klar, da muss man vielleicht mal vorspulen, wenn ich selbst auch ein bisschen länger gebraucht habe. Aber ich habe alle Rätsel vollständig gelöst.
Ja, schön.
Ja.
Ja, ich hoffe, dass von dieser Art von Spielen, oder nicht nur von dieser Art von Spielen, die einem so viel Spaß machen, auch aus anderen Genres, aber noch ein paar mehr kommen, weil dann, glaube ich, geht das mit dem VR natürlich.
Du hast ja in der letzten Folge noch Sorgen gemacht um den Spielenachschub, dass da keine qualitativ hochwertigen Spiele, die dich.
Ja, aber auch diese Woche haben wir wieder nur eins, passen, was wir für nächste Woche ankündigen können.
Ja, nu, aber eins ist besser als.
Wie würdest
ein du gutes jetzt, ist besser als 3 schlechte.
Wie würdest du denn jetzt hier dieses Spiel Statik sehen, wenn es jetzt kein VR hätte? Ich meine, 2D am Bildschirm, den Gyrosensor im DualShock, könnte man auch die Kiste mitbewegen?
Ich sag mal, VR ist jetzt nicht unbedingt notwendig, ne?
Aber macht dann schon Spaß.
Es macht bestimmt mehr Spaß, ja. Also ich kann mir das durchaus auch als vielleicht sogar als Handyspiel vorstellen. Warum nicht?
Okay.
Also macht damit Sicherheit auch Spaß. Aber VR ist natürlich dann nochmal eine Stufe besser.
Ja. Und Motion Sickness ist ja bei dem Spiel jetzt kein Problem.
Motion Sickness ist da kein Problem.
Jedenfalls habe ich dich 1,5 Stunden lang begeisternd spielen sehen.
Ja, genau.
Ja.
Viel mehr gibt es da auch, glaube ich, nicht zu sagen.
Nein,
wie gesagt, 19,99 € kann man ausgeben für 3 Stunden Spaß.
Ja, und vielleicht kommt es in den nächsten Wochen auch nochmal dann irgendwann bei einer PlayStation Plus Aktion oder so. Wer jetzt noch ein bisschen hadert, sollte dann spätestens zugreifen.
Genau. Oder wenn man gar kein Interesse hat, einfach unseren YouTube-Kanal.
Ja, das natürlich. Ja, wir können nicht oft genug darauf hinweisen.
Besuchen und sich das Let's Play angucken.
Ja, das war's schon wieder.
Genau.
Haben wir auch wieder unsere Stunde voll.
Dafür, ja, ja, ja.
Letztes Mal fehlten ja 3 Sekunden.
Ja.
Ach ja, ja, da war was, genau. Richtig, diesmal werden wir es knapp überschreiten, wahrscheinlich mit unserem kurzen Nachgespräch. Ich würde sagen, ansonsten die Leute, die nicht am Nachgespräch interessiert sind, die können wir ja jetzt schon mal
zum YouTube-Kanal überleiten.
In den weiteren Mai schicken und zum YouTube-Kanal überleiten, ja. Vor allen Dingen alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören.
www.vrpodcast.de
Ja.
Besuchen und
Kommentare hinterlassen.
Genau, jetzt gibt es ja noch eine Möglichkeit, mehr Kommentare
zu hinterlassen. Bei iTunes schön einen Stern, ein Stern ist gut, Sterne verteilen.
Fünf wären gut. Oder 4.
Ja, ein Stern ist gut, war jetzt ironisch gemeint, aber ja. Wer das meint, kann das natürlich auch. Dann haben wir zumindest einen Stern.
Naja, den haben wir ja.
Ja, das stimmt.
Wir haben auch 5.
Ja, Premium 5 Sterne. Gut. Ja, also von meiner Seite ein Tschüss.
Ja, und von meiner Seite auch ein Tschüss. Tschüss. Ja, Prost zum Nachgespräch.
Prost?
Ja, Prost. Prost
hier. Prost zum Nachgespräch.
Ja. Das Nachgesprächsgetränk steht bereit. Tja, wie war es denn heute? Besser?
Schlechter?
Anstrengend?
Ja,
viele Infos?
Ja, Infos und auch viel, ja, wir müssen den Mittelweg da noch finden, glaube ich, aber das schaffen wir beim nächsten Mal. Ich war natürlich auch von der Flut der Infos heute überrascht. Aber
Folge 100. Ja, wir schauen mal. Wir sind ja immer noch in der Übung. Wir sind ja gerade mal ein Jahr alt.
Ne? Ja, genau, ein Jahr. Können gerade laufen. Nein, mit einem Jahr schon laufen.
Ja, vielleicht. Entweder laufen oder Mama sagen.
Ja. Ja, aber ansonsten fand ich jetzt...
Habe ich da gerade eine kleine Maus durchs Studio laufen sehen?
Quatsch.
Ja, dann war das vielleicht nur ein Schatten oder ein Lichtreflex.
Ja, willst du mich jetzt veralbern? Also in Anbetracht dessen, dass unser Studio mein Wohnzimmer ist, hätte ich jetzt größere Probleme damit. Von wo bis wo denn?
Naja, von da bis da so in die Richtung. Aber es war bestimmt nur ein Schatten, ein Licht.
Ich glaube, du hast eine Mäusephobie.
Nein, überhaupt nicht.
Nein, ich habe tatsächlich eine Hausmaus, die ist allerdings am Speicher.
Verstorben.
Ja, ich glaube, das ist eine neue mittlerweile. Die alte Hausmaus ist ja doch tragischerweise, hat sie Suizid begangen.
Das ist natürlich traurig.
Ja, sie ist in meine Lebendfalle gegangen und hat da mein reichhaltiges Nahrungsangebot, was ich zur Verfügung gestellt hatte.
Abgelehnt.
Sei selber schuld.
Ja.
Hungerstreik. Im Nachhinein gesehen könnte es natürlich auch sein, dass sie verdurstet ist. Ich habe sie nicht exhumiert, also insofern wird das ein ungeklärtes Rätsel bleiben.
Jetzt werden uns alle Tierschützer... Ah, das war's.
Jetzt erschreckt mich doch nicht so immer.
Der Lichtpunkt war es
da. Okay, nein, alle Tierschützer, ja, das war ja nur
wirklich. Werden uns nicht entabonnieren.
Ja, nein, dazu sei aber selber gesagt, ich habe es ja wenigstens versucht. Ich wollte sie ja nicht, also viele andere...
Ja gut, man hat dann natürlich,
in diesem Haus wollten sie ja einfach nur gnadenlos töten.
Man hat dann ja auch eine gewisse Verantwortung, ne?
Ja, ich habe aber wöchentlich danach geschaut und ich konnte ja nicht davon ausgehen, dass diese blöde Maus, wenn ich es mal so sagen darf, nach über einem Jahr dann doch sich nochmal in dieser Falle blicken lässt. Nur weil das Nutella-Brot mittlerweile so lukrativ und ansprechend war, dass sie dann meinte, nach einem Jahr da reingehen zu müssen. Übrigens, eins ist klar, also schimmeln tut ein Nutella-Brot nicht. Das kann ich dir definitiv sagen, auf der trockenen Umgebung eines Speichers.
Schimmel braucht Feuchtigkeit, ne? Das ist
ja
bekannt.
Ja. Gut, jetzt sind wir sehr weit im Nachgespräch abgedriftet.
Ja, kann ja auch.
Wir könnten auch auf unseren anderen Podcast hinweisen, da fangen wir ja ganz frisch mit unserer dritten Staffel jetzt an.
Ja, stimmt.
Ja, du tust gerade so, als wäre
das wusste ich gar nicht. Mit wem denn? Ich bin doch ausgestiegen.
Nein, du bist nicht ausgestiegen.
Noch nicht.
Oh, das ist die Überraschung, die du für heute angekündigt hast.
Nein, ja, den Potspot.
Genau.
Staffel 3 demnächst bei eurem Podcatcher.
Ja, wie gesagt, das dürfte auch wieder interessant werden. Du hast ja, oder wir haben uns ja ein paar neue, was heißt ein paar neue, wie immer zur neuen Staffel, ein paar Veränderungen einfallen lassen. Natürlich werden die, denke ich mal, hoffe ich mal, die Podcasts natürlich noch vorgestellt und so ein bisschen bewertet. Aber das Drumherum, das ändert sich ja bei uns von Staffel zu Staffel, manchmal auch in der Staffel, aber so ist es halt. Es ist halt ein lustiger Podcast.
Ah, ich hätte den in der Rubrik Comedy einordnen sollen, stimmt's? Habe ich, glaube ich.
Ja, das ist ja so eine Mischform, das ist richtig. Das ist wie, ja, schwer zu sagen. Also, ich meine, unsere Podcast-Vorstellungen sind schon ja im ernst. Prinzip schon ernst. Wir stellen ja keine fiktiven Podcasts vor. Das wäre auch eine schöne Idee. Wir überlegen uns einfach irgendwelche Podcasts mit wirklich hochattraktiven Themen und ziehen darüber her. Nein, nein, also es sind ja schon alles echte Podcasts und ich denke, wir haben ja den einen oder anderen Kommentar auch von den Podcastlern bekommen und das ist, finde ich, durch die Bank weg eigentlich ganz gut rübergekommen.
Ja,
ja, ich denke auch. Und so machen wir auch, was das betrifft, zumindest weiter. Ja, was haben wir noch zum VR-Podcast zu sagen? Wir haben noch die Tasse, ist immer noch da.
Ja, die bleibt scheinbar da.
Ja, die will keiner.
Das 50 Folgen-Shirt ist auch noch da.
Ja, naja.
Was soll's.
Und das bei dieser riesigen Auflage von einem Stück. Hm. Gut.
Vielleicht ändert sich das jetzt durch den YouTube-Kanal.
Ja, aktuell die Zahlen schnellen gerade in die Höhe, das sehe ich. Das ist richtig. Das
ist jetzt auch noch ein bisschen, ne, ist gerade mal ein paar Stunden alt. Also
ja,
das ist jetzt noch nicht sehr repräsentativ, was da passiert.
Ja, aber wenn man hier schaut, das läuft doch. Also
5?
Zweistellig schon.
Wie zweistellig? Hör auf. Wenn du es zusammen addierst oder was? Spannung? Ich halte es nicht mehr aus.
Nein.
Doch nicht. Ein böser Kommentar?
Ich suche gerade, du hast das ja in zwei Teile gesplittet. Ich suche gerade unseren zweiten Teil, also deinen zweiten Teil.
Nein, ich habe es in drei Teile gesplittet.
In drei?
Ja.
Dann kenne ich den dritten Teil ja noch gar nicht.
Ja, den habe ich auch noch nicht hochgeladen.
Ah, das war's von. Ja, ist richtig. Genau, das ist dann die Überraschung. VR-Podcast, zwei Videos. Da ist doch der Kanal. Da haben wir es doch. Ja. Ja, doch. Ganz aktuell durchs Aktualisieren. Zweistelliges Ergebnis für beide. Also zusammengerechnet.
Zusammengerechnet.
Ja, also 5 Aufrufe. Aber man muss ja so fair sein. Es ist tatsächlich auch erst seit 3 Stunden hier online gelistet.
Naja.
Sowas muss ich ja auch erst verbreiten. Hm.
Wenn man jetzt ein bekannter YouTuber wäre, dann wäre das jetzt schon 7-stellig.
Ja, dann darfst du nicht Let's Play PlayStation VR Static nennen, dann musst du das Let's Play Captain Jack.
Dann musst du das nennen Bibis Beauty Trends 2017.
Okay, so, ich denke aber, das soll es reichen.
Genug abgelästert.
Ja.
Gut.
Tschüss, bis zur nächsten Woche.
Tschüss.